Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 24. Mai 2011, Zeit fürs Rabe Info. Heute mit den folgenden Themen. Keine Wegweisung nach Sri Lanka, ein runder Tisch und ein politischer Vorstoß. Leiden für die Mitgift, unmenschliche Arbeitsbedingungen in Indien und heiraten ist ein Menschenrecht. Das Recht, eine Familie zu gründen, gilt nicht für alle gleich. Am Mikrofon ist der Ralf Stamm. Schön sind ihr dabei.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Die Jugend streikt gegen AKW. Unter diesem Motto wurde per Facebook in Bern zur Teilnahme an der heutigen Schülerdemonstration aufgerufen. Gefordert wird der sofortige Atomausstieg und insbesondere die Stilllegung des AKW Mühleberg. Bei den Schülerinnen und Schülern der Berner Mittel- und Volksschulen stieß der Aufruf auf großen Anklang. Über 800 hatten auf Facebook ihre Teilnahme an der Demonstration angekündigt. Sie besammelten sich heute Morgen vor ihren jeweiligen Schulen, um anschließend gemeinsam zum Protestplatz bei der Heiliggeistkirche zu marschieren. Mit dabei waren auch diese Schülerinnen und Schüler vom NMS-Gymnasium am Waisenhausplatz.
Was echt darum geht, einen Standpunkt zu setzen. Ich meine, es heisst immer, die Jugendlichen kümmern sich nicht um so Zeug. Und ja, es ist echt Zeit, Standpunkt zu setzen und für etwas Gutes einzustehen.
Weil wir auch kein Wesen mehr brauchen. Also wir haben es eigentlich noch nie gebraucht. Aber echt Auswirkungen, die passieren können, wenn so etwas kaputt geht, das kann die Menschheit gar nicht mehr machen. Es ist etwas Grosses für die Menschheit.
Weil wir nicht Freunde von AKW-Strom sind oder vom Schulfrei bekommen.
Verschiedene Parteien und Organisationen hatten ihre Unterstützung mit den Streikenden erklärt, unter anderem die JUSO, die Jungen Grünen und das Grüne Bündnis. Die Union der Schülerorganisationen der Schweiz, USO, forderte die Schulen in einem offenen Brief dazu auf, die streikenden Schülerinnen und Schüler nicht zu bestrafen. Der Entscheid des Bundesrats über den Atomausstieg ist auf morgen geplant. Bis 2030 drohen der Schweiz 400'000 unbesetzte Stellen. Dies die Warnung vom Arbeitnehmer-Dachverband Travail Suisse aufgrund einer Studie des Büros für Arbeits- und Sozialpolitische Studien BAS. Bedrohlich werde die Situation insbesondere bei den Pflegefachleuten, beim Lehrpersonal und bei den Polizisten. Travail Suisse legte 10 Thesen zur Demografie vor. Demnach sei der Grund für den Notstand nicht die Überalterung der Gesellschaft, sondern der fehlende Nachwuchs. Um ohne Einwanderung einen Notstand zu verhindern, brauche die Schweiz einen demografietauglichen Arbeitsmarkt. So besteht laut Travail Suisse im Inland Potenzial bei den älteren Arbeitnehmenden und bei den Frauen. Laut der Studie könnten etwa die Hälfte der freien Stellen vergeben werden, wenn sich weniger Menschen früh pensionieren lassen und wenn Frauen vermehrt außer Haus arbeiten. Die NATO hat in der vergangenen Nacht die bisher schwersten Angriffe gegen den libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi geflogen. In der Hauptstadt Tripolis waren in der Gegend um die Residenz Gaddafis mehr als 15 starke Explosionen zu hören, so die Angaben eines AFP-Journalisten. Der libyschen Regierung zufolge wurden 3 Menschen getötet und etwa 150 weitere verletzt. Die NATO habe in der Nacht 12 Angriffe auf Kasernen der Volksgarde in Tripolis geflogen, sagte der Regierungssprecher, der Journalisten in ein Krankenhaus führte. Die Kasernen seien aber leer gewesen. Bei den meisten Opfern handle es sich um Zivilisten, die in der Nähe gelebt hätten. Der Stadtteil, wo die Residenz Gaddafis steht, war bereits mehrfach Ziel von NATO-Luftangriffen. Fast täglich fliegt das Bündnis Einsätze gegen den Machthaber, um so Angriffe seiner Truppen auf Zivilisten zu verhindern. Frankreich und Großbritannien wollen dafür künftig auch Kampfhubschrauber zur Verfügung stellen. Diese wurden seit Beginn der Angriffe vor 2 Monaten noch nicht eingesetzt. Die Aschewolke aus dem isländischen Vulkan Grímsvötn beeinträchtigt nun auch den Flugverkehr außerhalb Islands. Mehrere Fluggesellschaften strichen wegen der nach Süden ziehenden Vulkanaschewolke Flüge von und nach Schottland. Auch bei einigen Transatlantikflügen kommt es zu Verspätungen. Swiss teilte gestern mit, dass die Flugzeuge ihre Route leicht nach Süden verlegen müssten, was Verspätungen von bis zu 15 Minuten verursache. British Airways strich für heute bis 15 Uhr alle Flüge von London nach Schottland. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, sagte eine Unternehmenssprecherin. Auch Flybe, EasyJet und Aer Lingus sagten Schottland-Flüge ab. Zum Wetter. Heute gibt es den ganzen Tag viel Sonnenschein. In der Nacht ziehen Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen tagsüber maximal 25 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 11 Grad. Auch morgen ist es meist sonnig mit nur harmlosen Quellwolken über den Bergen. Am Donnerstag ist ebenfalls mit sonnigem Wetter zu rechnen. Tagsüber ziehen jedoch zunehmende Quellwolken auf. In der Folge sind besonders im Oberland einige Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen an auf sommerliche 30 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Die Schweiz darf keine Asylbewerber nach Sri Lanka zurückschicken. Das findet die Gesellschaft für bedrohte Völker. Der Krieg ist zwar offiziell vorbei, Flüchtlingen drohen bei der Rückkehr aber Menschenrechtsverletzungen. Mit einer Petition will man das Bundesamt für Migration nun davon überzeugen, es sich anders zu überlegen und Asylsuchende aus Sri Lanka nicht in ihr Heimatland zurückzuschicken. An einer Podiumsdiskussion sollen Flüchtlinge, das Bundesamt für Migration und die Gesellschaft für bedrohte Völker die Problematik am selben Tisch erörtern. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Vor 2 Jahren wurden die Kampfhandlungen in Sri Lanka offiziell eingestellt. Doch das bedeutet weder Friede noch Sicherheit für die tamilische Bevölkerung, sagt Angela Matli von der Gesellschaft für bedrohte Völker GFBV. Sie bezeichnet die aktuelle Situation in Sri Lanka als sehr beunruhigend.
Jede Woche bekommen wir Berichte, also auch persönlicher Art, von Leuten, insbesondere von tamilischer Herkunft, die auf dem Flughafen verhaftet wurden und willkürlich eingesperrt wurden ohne Verfahren. Es gilt einerseits, wie gesagt, für tamilische Rückkehrerinnen, aber auch für singalesische Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten. Es ist vor allem die Regierung, die wird im Moment von einem Clan dominiert. Der Clan heißt Rajapakse. Es ist einerseits der Präsident und seine Familie, die diese Regierung ziemlich im Griff haben und auch die Rechtsstaatlichkeit außer Kraft gesetzt haben.
Das Bundesamt für Migration, BFM, erachtet die Lage in Sri Lanka als friedlich. Deshalb müssen Menschen, die aus Sri Lanka geflüchtet sind und kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz haben, wieder zurückkehren. Bei Personen, die vorläufig aufgenommen wurden, wird das Gesuch neu überprüft. Die Gesellschaft für bedrohte Völker meint, dass der Entscheid für die neue Flüchtlingsregelung des BFM auf Informationen aus nicht unabhängigen Quellen basiert.
Nach Rücksprache mit dem BFM habe ich erfahren, dass die Quellen, die sie benutzt haben, um dieses Urteil zu revidieren, stammt aus von UNHCR. Das ist eigentlich sehr gut, weil UNO klingt sehr neutral. Aber in diesem Fall wurden vor allem regierungsnahe NGOs kontaktiert, die natürlich auch von diesem Rajapakse unter Druck sind. Und von dem her gehen wir nicht unbedingt davon aus, dass diese Quellen neutral sind. Und eben diese persönlichen Berichterstattungen, die wir jede Woche dann zugeschickt bekommen, bestätigen einfach eine andere Realität.
Die Realität für die Asylsuchenden, die sich derzeit in der Schweiz aufhalten, sieht nun so aus. Etwa 2000 Asylgesuche von Menschen aus Sri Lanka werden neu überprüft. Wenn sie die Kriterien für einen Aufenthalt in der Schweiz nicht erfüllen, dann werden sie nach Sri Lanka zurückgeschickt. Betroffen seien vor allem junge Männer, sagt Angela Matli.
Die dann in die Schweiz gekommen sind 2009, diese gelten bei der Regierung als Verräter, also wenn sie singalesischer Herkunft sind. Und wenn sie aus tamilischer Herkunft stammen, dann kommt dann schnell der Verdacht auf, dass sie mit der LTT, das heißt mit den Tamil Tigers, zusammengearbeitet haben und auf diesem Grund das Land verlassen haben. Und sie stehen einfach unter dem Generalverdacht und werden dementsprechend auch verhört.
Die Gesellschaft für bedrohte Völker fordert vom Bundesamt für Migration, dass Flüchtlinge aus Sri Lanka noch nicht in ihr Heimatland zurückgeschickt werden. Deshalb hat die Organisation auch einen politischen Vorstoß eingereicht, der im National- und Ständerat noch hängig ist.
Also im Vorstoß geht es eigentlich darum, dass wir einfach nicht einverstanden sind, wie das BFM argumentiert, und wie in einer Interpellation haben wir Bundesrat und das Parlament gefragt, was passieren muss, um diesen Wegweisungsentscheid aufzuheben. Und auf die Antwort warten wir noch.
Zusätzlich hat die Gesellschaft für bedrohte Völker eine Online-Petition lanciert. Diese fordert, dass Flüchtlinge aus Sri Lanka so lange ein vorläufiges Aufenthaltsrecht erhalten, bis der Ausnahmezustand in Sri Lanka aufgehoben ist und bis die Regierung in Sri Lanka eine internationale Untersuchung der Kriegsverbrechen aller Parteien zulässt. Außerdem lädt die Gesellschaft für bedrohte Völker zu einem runden Tisch, an dem das Bundesamt für Migration, Menschen aus Sri Lanka und die GfBV über die Problematik diskutieren können.
Die Podiumsdiskussion findet heute Abend um 19.15 Uhr im Berner Käfigturm statt. Und am Donnerstag starten in Bern die tamilischen Filmtage. Entsprechende Links finden Sie auf unserer Homepage unter www.rabe.ch.
Rabe Info 95,6.
Damit sie ihre Mitgift bezahlen können, arbeiten junge Inderinnen zu unmenschlichen Bedingungen. Einmal mehr haben Untersuchungen von verschiedenen Organisationen aufgedeckt, unter welchen Umständen Frauen in der indischen Textilindustrie arbeiten müssen. Arbeiten für Kleider, die hierzulande für viel Geld verkauft werden. Shane Mackay über einen neuen Fall von Ausbeutung in Indien.
Viele unserer Kleider werden in Indien produziert, und dass die Arbeitnehmerinnen dort oft unter widrigen Umständen arbeiten müssen, ist kein Geheimnis. Verschiedene Marken und Händler betonen immer wieder, dass sie bei ihrer Ware darauf achten, dass sie unter anständigen Bedingungen produziert wird. Doch immer noch sind vielerorts die Arbeitsbedingungen sehr schlecht. Das zeigt auch ein soeben veröffentlichter Bericht von europäischen und indischen Nichtregierungsorganisationen. Sie haben die Arbeitsbedingungen in der indischen Region Tamil Nadu untersucht. Dort arbeiten 120.000 Mädchen in Textilfabriken im sogenannten Sumangali-Programm. Was das ist, erklärt Christa Luginbühl von der Clean Clothes Campaign.
In Indien ist es so, dass trotz Verbot es noch an der Tagesordnung ist, dass die Mädchen ein Mitgift bezahlen, wenn sie heiraten wollen. Und das ist vor allem für die Mädchen aus ärmeren Familien und aus den unteren Kasten ein riesiges Problem. Und die Textilindustrie ist angewiesen auf ganz viele und billige Arbeitskräfte. Und die bieten jetzt ein spezielles Programm an, in dem die Mädchen eben innerhalb von 3 oder 4 Jahren, wo sie in der Fabrik arbeiten, dann eine einmalige große Summe verdienen können, die am Schluss ausbezahlt werden sollte und die eben dann ein Mitgift ermöglicht.
Die Textilindustrie in der indischen Region Tamil Nadu wirbt mit Plakaten für das Programm und sie sendet sogenannte Rekrutierer in die Dörfer, um dort gezielt Mädchen anzuwerben. Holländische und indische Organisationen haben untersucht, zu welchen Bedingungen die Mädchen arbeiten, welche im Sumangali-Programm mitmachen, um Geld für ihre Hochzeit zu sparen. Man habe herausgefunden, dass die Arbeitsbedingungen unwürdig sind.
Das eine ist natürlich, dass wenn ein Teil des Lohnes zurückbehalten wird und die Mädchen damit gezwungen werden, eine bestimmte Zeit in der Fabrik zu arbeiten, egal unter welchen Umständen, dann ist es natürlich eine Form von Zwangsarbeit, weil sie genau wissen, wenn sie jetzt aussteigen nach 1 Jahr oder 2 Jahren, haben sie dann unter Umständen eben das Geld verloren, das sie angespart haben. Sie sind auch massiv unterbezahlt, selbst wenn sie den gesamten Betrag nach 3 Jahren dann ausbezahlt bekommen.
Außerdem wurde festgestellt, dass die Mädchen, die in der Textilindustrie unter dem Sumangali-Programm arbeiten, nicht zu Hause wohnen dürfen. Sie müssen in fabrikeigenen Häusern leben und würden dort massiv in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
Dass sie zum Beispiel ihre Eltern gerade mal 1 Stunde pro Monat sehen dürfen oder nur alle 2 Wochen überhaupt aus dem Fabrikgelände hier herausgehen dürfen, auf den Markt sich persönliche Dinge beschaffen. Also das sind alles Rahmenbedingungen, die gegen die ILO-Konvention verstoßen, die eben junge Arbeiterinnen bis 18 speziell schützen möchte. Natürlich eben auch Rahmenbedingungen, die wirklich so an einen Art Gefängnisbetrieb und in dem Sinn auch dann eben an Zwangsarbeit denken lassen.
Die Mädchen im Sumangali-Programm in den indischen Textilfabriken produzieren Textilien für westliche Marken, zum Beispiel C&A, Diesel oder Zara. Auf der Kundenliste stünden auch Schweizer Abnehmer wie die Migros oder Charles Veillon. Die Clean Clothes Campaign habe die Unternehmen mit den Ergebnissen zur Untersuchung der Arbeitsbedingungen konfrontiert, sagt Christa Loginbühl.
Und es war halt unterschiedlich, also gewisse Firmen haben Stellung bezogen, haben auch erste Maßnahmen eingeleitet, dazu gehört zum Beispiel die Migros. Andere Firmen wie zum Beispiel Charles Veillon haben sich überhaupt nicht gemeldet. Ja, da muss man sich natürlich schon fragen, weshalb eine Markenfirma tatsächlich so etwas ignorieren kann, was doch jetzt eine relativ breite Gruppe von Firmen als wirkliches Problem anerkannt hat und auch eben Maßnahmen dazu angehen will.
Deshalb fordert die Clean Clothes Campaign alle Firmen, die Textilien aus Indien beziehen, auf, zu überprüfen, unter welchen Bedingungen diese hergestellt werden.
95,6. Rabe Info.
Am kommenden Wochenende feiert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ihren 50. Geburtstag. Deshalb widmen wir diese Woche jeden Tag einen Bericht dem Thema Menschenrechte. Heute beschäftigt uns ein Menschenrecht, das meistens nicht gerade die Schlagzeilen ziert. Ein Recht aber, mit dem sehr viele Emotionen und harte Realitäten verbunden sind. Es geht um das Recht auf Heirat und Familiengründung. Was sehr selbstverständlich tönt, ist nicht unbedingt eine unproblematische Selbstverständlichkeit. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spar.
Heiratsfähige Männer und Frauen haben das uneingeschränkte Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. So steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und so gilt es auch in der Schweiz, mit einer Ausnahme. Seit dem Januar dürfen Menschen, die sich ohne gültige Papiere in der Schweiz aufhalten, nicht mehr in diesem Land heiraten. Eine Rechtsprechung, die für Morena Casasola von der Migrantenorganisation Solidarité sans frontières unhaltbar ist.
Somit bewertet man eigentlich jedwede Eheschließung, die zwischen einer Person ohne gültige Papiere, also ohne Aufenthaltsstatus, und jemand anderem erfolgt, als Scheinehe. Also die ist nicht echt. Und das ist unglaublich, eigentlich eine solche Bewertung als Einführung eines Gesetzes vorauszuschicken. Und wie immer, wenn ein solches Gesetz irgendwo auftaucht oder sich etabliert, dann entwickeln sich automatisch juristische Graubereiche, weil halt das Leben anders tickt. Die Praxis ist so, dass die Leute heiraten wollen, heiraten möchten und heiraten werden und das lässt sich nicht aufhalten. Und dann etablieren sich Graubereiche, in denen das dann trotzdem irgendwie geregelt wird.
Schweizer oder Schweizerinnen, die eine oder einen Sans-Papier heiraten wollen, finden je nach Kanton eine Lösung, dies auch zu tun. Sonst bleibt nur der Gang ins Ausland. Denn für das Parlament ist offenbar klar, eine Heirat mit einem Sans-Papier kann nur eine Scheinheirat sein. Sowieso findet der Kampf gegen die Scheinehe, wenn es um ausländische Personen geht, Mehrheiten. Seit 3 Jahren dürfen Standesbeamte eine Eheschließung ablehnen, wenn sie das Gefühl haben, es gehe nicht um echte Liebe. Ein Grund kann zum Beispiel ein hoher Altersunterschied sein. Kein Problem ist dies bei Schweizerinnen und Schweizern, die untereinander heiraten, auch wenn diese offensichtlich nur aus erbrechtlichen Gründen heiraten wollen. Das Menschenrecht auf Heirat und Familiengründung hat aber noch eine zweite Seite. Es fordert, dass eine Eheschließung aus freiem Willen getätigt werden muss. Auch das ist ein Thema, das schnell in Verbindung mit Migrantinnen und Migranten gebracht wird. Nicht ganz zu Recht, meint Simone Eckler, die sich bei der Organisation Terre des Femmes gegen die Zwangsheirat einsetzt.
Der Zwang zur Ehe, also diese Eheschließung, das gab es in der Schweiz bis vor kurzem ja auch. Also das Konkubinat war bis vor ein paar Jahrzehnten in der Schweiz verboten. Es war Paaren, die nicht verheiratet waren, verboten, zusammenzuleben. Und dies wurde auch von Vermieterinnen und Vermietern zum Beispiel sehr aktiv dann auch beobachtet und entsprechende Meldungen bei Behörden gemacht. Also das ist natürlich schon so, dass das hier nicht einfach nur selbstverständlich ist.
Nicht unbedingt der Vergangenheit gehören arrangierte Ehen an. Partnervermittlungen, insbesondere im Internet, boomen. Das ist kein Problem, solange alles auf Freiwilligkeit basiert. Wird allerdings jemand zur Heirat gezwungen, kann dies mit strafrechtlichen Mitteln verfolgt werden, zum Beispiel mit den Tatbeständen Nötigung, Erpressung oder Körperverletzung. Gesetzlich nicht klar geregelt ist die Problematik der Zwangsehe, wie Simone Eckler von Tech de Femme ausführt.
Es ist so, dass auch aus freiwilligen Eheschließungen Zwangsehen entstehen können, nämlich dann, wenn sich die Betroffenen eben nicht scheiden lassen dürfen. Dies ist natürlich eine Praxis, die nochmals mehr Betroffene hat, nämlich all diejenigen, die verheiratet wurden, plus diejenigen, die eigentlich freiwillig geheiratet haben und nun sich eben auch nicht scheiden lassen dürfen oder können. Und diese Zwangsehe ist ein sehr lange zeitlicher Zustand von Zwangs- und Gewaltausübungen. Also in der Regel heißt das, dass es sexualisierte Gewalt ist, weil zu einer Ehe ja auch ein Sexualleben gehört. Das kann heißen, dass diese betroffenen Personen eben ihr Leben nicht gestalten dürfen, dass sie zum Beispiel nicht mehr vor allem die Frauen einfach außerhalb des Hauses arbeiten dürfen, Ausbildungen nicht abschließen dürfen, dass sie Gewalt, klassische Gewalt, also physische Gewalt erleben, etc.
Zusätzlich wird es problematisch, wenn ein Aufenthaltsrecht an die Ehe gebunden ist. Eine Scheidung kann auch bedeuten, dass jemand die Schweiz verlassen muss. Da überall Lücken in der Gesetzgebung klaffen, will sich das Schweizer Parlament voraussichtlich im Herbst wieder mit der Zwangsheirat auseinandersetzen. Offen bleibt, ob dann auch die Zwangsehe angepackt wird.
Auch morgen beschäftigt sich das Rabe-Info wieder mit dem Thema Menschenrechte. Im Fokus sind dann die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Dienstag, 24. Mai 2011. In der Redaktion waren Michael Spahr, Shane Mackay und Ralf Stamm. Mehr Rabe-Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag, bleibt dran und macht's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.